Der März ist da. Für viele bedeutet das Frühling, Aufbruch, Optimismus. In der Autoindustrie allerdings bedeutet der Monat traditionell den Blick zurück auf das Vorjahr. Und der fällt naturgemäß nicht immer leicht. Wir schauen in dieser Folge, was mich bewegt, auf die Performance der deutschen Autobauer im vergangenen Jahr. Die Gründe für teils massive Gewinneinbrüche und schauen drauf, welche Konsequenzen jetzt in den Führungsetagen von Volkswagen, BMW und Mercedes gezogen werden.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, Pascal, bevor wir jetzt uns irgendwie ein bisschen abtauchen in die Performance-Details der deutschen Autokonzerne und da die richtig tief einsteigen, vorweg erstmal eine Zahl, die schon mal aufhorchen lässt und auch so ein bisschen zeigt, wie die deutsche Autoindustrie momentan und vor allem natürlich auch im letzten Jahr performt hat. Nämlich hat das Handelsblatt mal errechnet, hat das Ganze auf den nun veröffentlichten eben Geschäftsberichten getan und eine Rechnung aufgestellt, und die haben eben gezeigt, dass BMW, Mercedes-Benz und der VW-Konzern zusammen 2025 nur einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 24,9 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Das sind knapp 44% weniger als noch im Vorjahr im Jahr 2024. Das ist damit der Tiefstand seit 2020. Und damals, wie wissen wir ja noch alle, die leidvolle Zeit mit der Corona-Pandemie, da lag nämlich dieses Ergebnis bei 20,6 Milliarden Euro, was ja auch nochmal deutlich weniger war, aber eben auch die Corona-Pandemie, die auf dieses Jahr sehr stark eingeschlagen hat. Und das ist schon eine, finde ich, eine sehr krasse Zahl. Noch eine weitere Zahl, die ebenfalls nicht besonders positiv ist für die deutsche Automobilindustrie. Die kombinierte Marge der drei Großen in Deutschland liegt diesen Berechnungen zufolge bei mickrigen 4,2%. Vorher waren es 7,2%. Also Pascal, wir wollen heute über die Performance der Industrie sprechen, und diese Zahl vorweg, die zeigt schon mal so ein bisschen, wo es hingeht, wenn wir gleich mal in die Details der einzelnen Konzerne einsteigen.
Du sagst es, das war natürlich erwartbar. Bevor man die Zahlen vorgestellt hat, Yannick, hätte man wahrscheinlich das auch genauso prognostiziert oder ähnlich prognostiziert. Wir schauen gleich drauf, ob es denn auch tatsächlich so für die Hersteller, die wir uns heute mal rausgenommen haben. Du hast es ja gerade schon gesagt, wir schauen heute auf Mercedes und BMW und auf den Volkswagen-Konzern, aber da vor allem auch auf die, sagen wir, sehr zentralen Marken. Also wir picken uns heute einfach mal so die wichtigsten Player raus und schauen heute mal drauf, ob es nicht vielleicht auch Überraschungen gibt und vielleicht auch, ob das jetzt, und das ist ja am Ende die Frage, du hast jetzt gerade eine Gesamtzahl genannt, die dort aufbereitet wurde, und da ist ja dann die entscheidende Frage, naja, gibt es jetzt einzelne Player, die, sagen wir mal, diesen Schnitt so stark runterziehen? Oder ist das, was du gerade genannt hast, auch was die Marge angeht und so weiter, tatsächlich, sagen wir mal, der Schnitt durch alle? Das wird ja interessant sein zu sehen, ne?
Ja, absolut. Obwohl diese Zahl, wie du es ja schon gesagt hast, da auf sehr negative Ergebnisse hindeutet, waren die Resultate der deutschen OEMs doch durchaus unterschiedlich zu bewerten. Nicht alle gleichermaßen negativ. Da gibt's schon Nuancen, die man durchaus mal betrachten soll. Deswegen machen wir ja heute diesen schönen Deep Dive. Und ich würde sagen, without further ado, lass uns doch mal einsteigen und uns den ersten deutschen Automobilkonzern anschauen. Pascal, mit wem hast du dich denn beschäftigt?
Mit wem habe ich mich beschäftigt? Ich habe mich jetzt erstmal mit der Mercedes-Benz Group beschäftigt. Damit fangen wir einfach mal an. Wir starten mit einem Premium-OEM, der natürlich auch immer für Performance, operative Stabilität steht, und schauen einfach mal drauf, wie Mercedes-Benz im vergangenen Jahr performt hat. Da stehen im Umsatz 132 Milliarden Euro zu Buche. Das ein Umsatzrückgang von über 9%. Man kommt von 145 Milliarden Euro im Jahr 24. Also da schon ein ordentlicher Rückgang. Und speaking of ordentliche Rückgänge, das bereinigte EBIT von Mercedes-Benz und in dem Fall der ganzen Group, wir schauen vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle auch auf die einzelnen Segmente, Das bereinigte EBIT liegt bei 8,2 Milliarden Euro nach 13,7. Also da wirklich um knapp 40% oder ziemlich exakt 40% eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Das Konzernergebnis am Ende 5,3 Milliarden Euro nach 10,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Also hier fast 50% Rückgang. Das heißt, wenn wir hier schon mal auf die ganz nackten, übergeordneten Zahlen sprechen, dann steht hier natürlich dickes Minus zu Buche, was am Ende Ergebnis, EBIT und Umsatz angeht. Ja? Und wenn wir dann an der Stelle mal so ein kleines bisschen, du hast ja auch über Margen gesprochen, über Rendite gesprochen, die liegt bei Mercedes-Benz Cars so bei 5% aktuell und im Vorjahr waren es 8,1%. Hier auch, Mercedes gibt an, wie ohne Zölle, und da kommen wir auch schon auf einen der Knackpunkte natürlich, die wir gleich bei allen unseren OEMs sicherlich ansprechen werden, nämlich die Effekte, die auch genau zu diesem Ergebnis führen. Ohne Zölle wären das so ungefähr 6,1% gewesen, also auch da schlägt das natürlich ins Kontor. Wer hier noch sozusagen ein bisschen ertragreicher unterwegs ist, ist Mercedes-Benz Vans, die immerhin noch 10,2% Marge machen, nach 14% im Vorjahr, also da zurückgegangen, trotzdem zum vierten Mal in Folge zweistellig. Also das Van-Geschäft ist auch das, was man hier dann sagen muss, im Ergebnis sagen muss, was Mercedes-Benz, was der Group hier noch so ein bisschen, noch so ein bisschen rettet hinten raus. Ola Källenius selber sagt irgendwie zum Ergebnis: In einem dynamischen Marktumfeld lagen unsere finanziellen Ergebnisse im Rahmen unserer Prognose, getragen von einem klaren Fokus auf Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität. Yannick, was macht so ein Satz mit dir? Die klassischen Sätze aus Jahrespressekonferenzen und Co.
Ja, übersetzt heißt es ja eigentlich, es lief überhaupt nicht gut und das war wirklich ein SCH-Punkt, ja, kann man so sagen. Nein, aber es ist natürlich, diese Formulierungen sind natürlich wohlgewählt. Auch in den Presseveröffentlichungen zu dem Thema geht es ja immer um eine solide Performance in einem robusten Marktumfeld. Das ist ja immer das Übersetzte sozusagen. Ja. Eigentlich sind wir wirklich, geht uns der A-Punkt auf Grundeis an der Stelle. Und das gilt ja auch für die wir gleich noch sprechen. Aber man muss auch ganz klar, du hast es ja gerade auch schon gesagt, gerade das Jahr 2025, das lag ja wirklich unter dem Eindruck der neuen rigiden Zollpolitik der US-Regierung unter Donald Trump. Und das hat ja quasi, findest du momentan eigentlich in jedem Geschäftsbericht, den du aufschlägst, nicht nur in der deutschen Autoindustrie, in jedem Unternehmen, das in der Automobilindustrie sich momentan bewegt, spielen die Zolleffekte natürlich immer eine große Rolle. Das heißt dann auch immer an vielen Stellen noch währungsbereinigt oder Währungseffekte, die dazukommen. Aber der große Brocken und die großen Auswirkungen, das sind jetzt ganz klar die Zollthematik.
Ja.
Auch da weiß man natürlich jetzt nicht, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt, zumal jetzt aber der Blick jetzt von Donald Trump momentan sicherlich nicht so sehr auf dem Thema Zoll liegt, sondern erstmal, wie kriegt er eigentlich den von ihm sozusagen angefangenen beziehungsweise fortgesetzten Krieg in dem Iran jetzt zu Ende, beziehungsweise wo geht's dahin? Das ist ja momentan in seinem Fokus. Deswegen wird es aktuell vielleicht da keine neuen Zollthematiken aufkommen, aber auch das ist natürlich völlig ungewiss, wie sich die Zukunft da weiterentwickelt.
So ist es, Yannick, wenn wir mal auf den Absatz schauen, weil Finanzziele sind das eine und dazu führen natürlich verkaufte Fahrzeuge am Ende. Heißt, wenn wir hier sehen, dass wir Umsatzrückgang haben, dass wir am Ende natürlich auch Rückgang im Ergebnis haben, dann wäre jetzt erwartbar auch ein Rückgang bei den Fahrzeugabsätzen zu verzeichnen. Und so ist es auch. Also der Gesamtabsatz von Pkw und Vans beträgt rund 2,2 Millionen Einheiten. Die Pkw-Sparte dabei steht für 1,8 Millionen Fahrzeuge und das sind für Mercedes-Benz Cars über 9%, 9,2% weniger als 24 und für Mercedes-Benz Vans noch etwas mehr, nämlich minus 11,5% gegenüber 24. Wir haben jetzt zwar gerade eben gesehen, dass die Van-Sparte zwar noch ertragreicher ist, aber der Absatzrückgang dort ein bisschen größer ausfällt. Also insgesamt über den Daumen gepeilt kann man also sagen, gute 10% weniger Absatz als 24, hat dann am Ende auch Mercedes-Benz zu verzeichnen. Die Gründe, und du hast sie gerade schon genannt, und auch Mercedes führt sie natürlich ins Feld, sind globale Zölle, sind ja Wechselkurseffekte, Währungseffekte und vor allem auch, und das hast du jetzt vielleicht, glaube ich, noch nicht so genannt, habe ich aber an anderer Stelle genauso auch schon als einer der Gründe gelesen, der intensive Wettbewerb in China und damit eben auch das China-Geschäft, was dort deutlich kleiner ausfällt, als man es vielleicht, ich sage jetzt bewusst, erhofft hat, weil prognostiziert, ich glaube schon, so wie Ola Källenius das auch gesagt hat, lagen unsere finanziellen Ergebnisse im Rahmen der Prognose. Ich glaube, man hat schon erwartet, dass das Jahr so werden würde, wie es am Ende gekommen ist. Und insofern ist die Aussage, die er da getroffen hat, auch faktisch richtig, auch wenn sie natürlich etwas nüchtern beschönigend klingt. Aber am Ende hat man sicherlich genau diese Probleme auch irgendwo im weitesten Sinne erwartet, so man das überhaupt hat antizipieren können. Also die ganze Zollthematik war jetzt vielleicht nicht zu antizipieren. Das Wegbrechen des China-Geschäftes oder das Schrumpfen des China-Geschäftes schon, dann eher schon.
Ja.
Und das sind so die drei Faktoren, die da genannt werden. Das Interessante ist jetzt aber, und das ist vielleicht nochmal letzter Punkt zu Mercedes-Benz, dass man es aber auch geschafft hat, jetzt vor allem in der Cars-Sparte, mehr als 3,5 Milliarden Euro Kosteneffizienzbeiträge zu heben. Also das ist dann im Prinzip auch die Geschichte, die dieses Ergebnis am Ende auch einordnet. Schwächer als 24, definitiv. Finanziell, wirtschaftlich natürlich, aber auch gleichzeitig alles andere als instabil oder in schwierigem oder gefährlichem Fahrwasser, natürlich nicht. Und das vor allem auch, weil Mercedes-Benz es eben auch geschafft hat, in der Cars-Sparte 3,5 Milliarden Euro zu sparen.
Ja, absolut. Pascal, bevor wir jetzt zu tief noch in die sozusagen Bewertung und Einordnung des Ganzen reingehen, kleiner Spoiler. Weiter. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, wir werden in dieser Folge auch noch mit einem Automobilexperten dazu sprechen und das Ganze auch nochmal so ein bisschen einordnen lassen. Also am Ende der Folge, für alle, die jetzt zuhören, wenn sie nochmal so ein bisschen zusätzliche Einordnung und Bewertung des Ganzen auch noch haben wollen, am Ende wollen wir natürlich auch da mit einem Automobilexperten, Frank Schwope tatsächlich, sprechen und das Ganze nochmal ein bisschen einordnen lassen. Deswegen lass uns gleich zum nächsten Autokonzern gehen. Da spielt das Thema China auch eine große Rolle, werden wir gleich sehen. Wir wollen nämlich auf den Volkswagen-Konzern schauen und da im Speziellen natürlich, also auf den Konzern allgemein, aber natürlich auch auf die Töchter Porsche und Audi, die ja wirklich in der vergangenen Woche da auch für einiges an Schlagzeilen in negativer Hinsicht gesorgt haben. Aber wir blicken erstmal auf den Gesamtkonzern. Schwaches Geschäftsjahr 2025. Der operative Gewinn ist auf 8,9 Milliarden Euro zurückgegangen, halbiert. Bei einem Umsatz, der mit 322 Milliarden Euro so nahezu stabil geblieben ist. Die operative Marge liegt bei 2,8% und dieser Wert, ja, der ist schon bemerkenswert.
Das ist schon ein Brecher,
ja. Denn so niedrig lag die Rendite da zuletzt in der Dieselkrise 2016. Also da müssen wir schon ein bisschen zurückschauen, um auf so ein Werk zu kommen. Und da haben wir auch wieder eine Krisenphase. Also da sieht man, ja, da sind wir momentan auch in einer Krise, auch beim Volkswagen-Konzern. Ursachen auch hier natürlich China. Du hast es ja bei Mercedes schon angedeutet. Lange Zeit wichtigste Ertragsquelle, liefert nur noch einen anteiligen Gewinn von unter 1 Milliarde Euro. Früher lag das bei 4 bis 5 Milliarden Euro. Die US-Zölle auch hier schlagen mit rund 3 Milliarden Euro zu Buche und auch, und da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, Porsche, traditionell ja schon einer der stärksten Gewinnbringer im VW-Konzern, hat durch eine, wie ich persönlich und wie viele andere auch sicherlich finden, eine sehr schwierige strategische Neujustierung, wenn man auf das Thema Elektro- und Verbrennerstrategie schaut, doch deutlich belastet. Aus diesen Gründen hat VW-Chef Olli Blume jetzt auch angekündigt, den Sparkurs hier weiter zu verschärfen. Er sagt wörtlich, man werde jetzt jeden Stein umdrehen, alle Bereiche kommen auf den Prüfstand, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Vertrieb, Qualität. Da wird jetzt wirklich nochmal geschaut, wie kann man das strukturell effizienter und besser aufstellen für die Zukunft. Beschlossen ist ja bereits auch schon ein massiver Stellenabbau an dieser Stelle, also 35.000 Jobs im sozusagen Kernbereich VW, Volkswagen Marke, dann bei Porsche, Audi, Cariad, wenn man die noch dazu nimmt, sind es insgesamt 50.000. Das war ja schon auch im letzten, beziehungsweise vorletzten Jahr schon, auch im Rahmen dieser Tarifeinigung, die erzielt wurde, ja auch schon kolportiert worden, dass hier die Stellenabbau, der Stellenabbau da sehr gravierend sein wird. Ein positives Signal an der Stelle aus dem Konzern gibt es quasi im Bereich Netto-Cashflow. Der ist nämlich bei der Autosparte unerwartet stark, 6,4 Milliarden Euro. Liegt vor allem am reduzierten Lagerbestand, geringeren Investitionen und geringeren Entwicklungskosten. Also hier kann man zumindest da eine positive Zahl sozusagen ausweisen. So. Das ist jetzt mal so ein bisschen der grobe Blick auf den Konzern. Wir wollen jetzt aber ein bisschen tiefer reingehen mit sozusagen zwei, ich habe es ja eben schon gesagt, mit zwei Marken und einer davon, die ja schon eigentlich auch für hohe Margen steht im Volkswagen-Konzern, und das ist Porsche. Vielleicht der negative Überraschungsmoment für 2025 ist ganz klar der Sportwagenbauer im Konzern. Normalerweise, wie gesagt, der Goldesel so ein bisschen, zweistellige Margen, hohe Nachfrage, auch eine klare strategische Positionierung. Aber das hat sich, wie gesagt, im letzten Jahr doch deutlich verändert. Die Zahlen, die jetzt da verlautbart wurden, klingen fast unwirklich. Der Umsatz sinkt auf 36,3 Milliarden Euro. Operativer Gewinn bricht ein von 5,3 Milliarden Euro auf nur noch 413 Millionen Euro. Also wirklich ein massiver Einbruch des Gewinns. Im reinen Fahrzeuggeschäft, da bleiben wirklich noch 90 Millionen davon übrig. Das ist wirklich, wenn man das mit den Vorjahren vergleicht, wirklich dramatisch. Die operative Marge liegt bei 1,1%. Im Vorjahr waren es 14,1%. Also das ist schon massiv. Und einer der zentralen Gründe ist hier quasi die Neujustierung der Elektrostrategie. Also da wieder stärker auf Verbrennungsmotoren zu setzen. Allein diese Umstellung, die kostet Porsche im vergangenen Jahr fast 4 Milliarden Euro. Weiteres Problem ist auch im Absatz zu erkennen. Der US-Markt wird durch die Zölle extrem teuer für Porsche. Hm. China auch hier, auch lange Zeit ein wichtiger Wachstumsmarkt, der schwächelt deutlich. Taycan zum Beispiel dort ist kaum noch verkäuflich. Auch der Elektro-Macan oder der Cayenne in der Elektroversion, die tun sich da schwer. Und der neue Vorstand, es war ja bislang Olli Blume noch, gab es ja im letzten Jahr da auch einen Wechsel, oder vor kurzem besser gesagt, Michael Leiters, der seit Beginn des Jahres im Amt ist, der steht jetzt schon ganz stark unter Druck. Er muss Porsche auch wieder anders aufstellen. Er muss auch hier schlanker werden, schneller werden. Und er muss auch die Begehrlichkeit, das ist ja etwas, was bei Porsche ja auch ganz stark im Vordergrund steht, die muss auch wieder geweckt werden bei der Kundschaft. Und da wird es auch in Sachen Personaleinschnitte sicherlich noch einiges kommen. Und man hofft natürlich auch bei Porsche auf eine bessere Marge. Man peilt dieses Jahr eine Marge so zwischen 5,5 und 7,5% an. Aber auch in diesem Jahr werden wieder einmalige Belastungen auch auf die Marke zukommen. So, das mal kurz zu Porsche. Also sozusagen der schwierigste Kandidat im Volkswagen-Konzern. Der
ja,
wirklich,
schon Brett, ne? Also wenn man mal so überlegt, bis vor ein paar Jahren hätte man noch, bis vor kurzem hätte man noch gesagt, Porsche ist einer von diesen deutschen Autobauern, wo man gar nichts falsch machen kann. Hm. Und ja. wo die, du hast ja gesagt, Margen immer im zweistelligen Bereich, in der Mitte der Zehner, immer um die 15%, so roundabout. Also das ist schon beeindruckend, und natürlich kann man auch sehr kritisch jetzt bewerten. Du hast schon gesagt, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr in die Bewertung rein, sondern das am Ende natürlich auch von den Experten machen lassen. Aber jetzt einfach auch als Marktbegleiter und Beobachter, Yannick, die wir sind, muss man dann schon auch sagen, die strategische Ausrichtung von Porsche und die strategischen Entscheidungen, die dort getroffen sind, ist schon schwierig, ja.
Ja, also es ist eine absolute Hypothek, kann man sagen, im VW-Konzern, die Rejustierung, die ja quasi auch sich auf den Gesamtkonzern auswirkt. Da muss man sich schon wahrscheinlich, da muss ich auch einen Olli Blume natürlich ganz stark hinterfragen, der ja diese Neujustierung von Porsche ja quasi noch zu verantworten hatte als Chef und als Volkswagen-Oberchef sozusagen, als Boss, als Konzernchef, muss er sowieso diese Konsequenz da tragen und sich auch selbst hinterfragen. wenn man jetzt, wenn man so ein bisschen in den Populismus abdriftet und sich anschaut, was da jetzt auch wieder an Bonuszahlungen für die Volkswagen-Vorstände jetzt auch wieder anstehen, kann man sich natürlich auch fragen, ob das in der Fall so gerechtfertigt ist. Aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema und müsste sicherlich auch noch differenzierter betrachtet werden. Aber Pascal, lass uns doch einmal einen Blick auf Audi werfen, denn da sind die Zahlen auch rückläufig, aber weiter nicht ganz so dramatisch wie bei Porsche. Audi erwirtschaftete 2025 65,5 Milliarden Euro, einen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro und eine bereinigte Marge von 3,9%. Vorher waren es 4,6%, also das ging hier auch zurück. Aber man sieht sich doch da deutlich solider aufgestellt. Trotzdem muss man sagen, mit der Marke Lamborghini zusammen, da steigt im Konzernverbund so ein bisschen die Marge höher auf 5,1%. Doch selbst dann bleibt Audi auch noch hinter den Konkurrenten BMW und Mercedes zurück. Auch selbst, wie gesagt, durch die Unterstützung anderer Marken in diesem Performance-Segment im Volkswagen-Konzern ist man da wirklich auch hinter den Premium-Konkurrenten aus München und aus Stuttgart bleibt man da deutlich zurück. Selbst Skoda ist im Konzern an der Stelle noch profitabler. Also da ist es eine wenig bessere Perspektive auf das auf die Zahlen, aber doch nicht so rosig, wie man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hatte, aber wie man es vielleicht grundsätzlich erhofft und vor allem auch in der Konkurrenz mit den anderen beiden Premium Autoherstellern. Auch die Gründe hierfür. Geopolitische Probleme, ganz klar. Audi ist belastet von den US-Zöllen, 1,2 Milliarden Euro allein im letzten Jahr. China läuft es ebenfalls zäh. Der neue Elektro E5, der ja sozusagen neu auf den Markt gebracht wurde, der verkauft sich auch eher schleppend. Und auch Audi-Chef Döllner muss natürlich sehen, hier die Marke neu auszurichten. Und auch da wurden jetzt bereits schon neue Modelle auch angekündigt, unter anderem den A2 e-tron, den man jetzt schon so ein bisschen als Designstudie gesehen hat. Und ja, das Konzept C, wir haben es hier im Podcast auch schon kurz angesprochen. Da gibt es verschiedene Dinge, die jetzt sozusagen ausprobiert werden und erweitert werden, um sich da auch besser aufzustellen. Fürs laufende Jahr 2026 ergibt man sich bei Audi auch durchaus optimistisch. Die Marge soll da wieder ein wenig steigen und man will sich so bei 6-8% einpendeln. Also durchaus Optimismus angesagt, auch in Ingolstadt an der Stelle.
Janik, dann lass uns doch einfach mal den Blick auf den noch letzten im Bunde sozusagen werfen, wenn wir auf die, vor allem auch mal die drei Premium-Hersteller miteinander vergleichen. Unser Blick schweift nach München und wir haben jetzt BMW an der einen oder anderen Stelle heute auch schon so ein bisschen anklingen lassen, denn dort sind tatsächlich einige der Ergebnisse, ich denke, den Umständen entsprechend eher erfreulicher ausgefallen, als vielleicht zu erwarten war. Also BMW hat einen Umsatz von 133,5 Milliarden Euro erzielt. Nach 142 Milliarden Euro aus dem Vorjahr sind das 6% weniger. Und vor allem im Vergleich mit Mercedes wird jetzt schon deutlich, Mercedes kam von einer höheren Zahl. Der Umsatzrückgang fällt bei Mercedes größer aus. Und nun liegt, nachdem man im Vorjahr eben hinter Mercedes lag, was den Umsatz angeht, BMW jetzt eben leicht vorne. Die liegen ja, ich habe ja vorhin gesagt, 132 Milliarden Euro bei Mercedes-Benz, 133 sind es jetzt bei BMW. Also da ganz knapp davor, da ist einfach der Umsatzrückgang deutlich kleiner ausgefallen. Auch das Ergebnis vor Steuern mit 10,2 Milliarden Euro minus 6,7%. Also immer noch sehr, sehr respektabel und mit großem Abstand nicht so stark eingebrochen, zum Beispiel auch im Vergleich eben zu den Stuttgartern. Und ein Konzernüberschuss am Ende von 7,45 Milliarden Euro minus 3%. Eine Marge auch immer noch von 7,7%. Wenn man jetzt mal auf den Konzern schaut, auf das Automobilsegment ist man noch bei 5,3%, aber insgesamt, was die Marge angeht, schon auch noch stabiler, hat man sich stabiler gehalten als die entsprechenden Konkurrenten aus Ingolstadt und Stuttgart. Hat insgesamt letztes Jahr, und auch das ist, muss man sagen, ist in diesen Zeiten fast schon als erstaunlich zu bezeichnen, hat mit 2,46 Millionen Fahrzeugen tatsächlich ein kleines Absatzplus von 0,5% gemacht, also 0,5%. Man kann sagen, man ist auf dem Vorjahr geblieben, dort gab es keinen Rückgang und das ist schon interessant. Vielleicht nochmal eine kleine Einordnung auch nochmal von Walter Mertl, dem Finanzvorstand von BMW, zur Zollthematik. Er sagt, ohne die Zollbelastung von rund 1,5 Prozentpunkten EBIT-Marge im Gesamtjahr hätten sowohl unser Konzernergebnis als auch unser EBIT im Segment Automobile über dem Vorjahr gelegen. Mhm. Also da nochmal die ganz klare Analyse, die Zollthematik ist es am Ende, die da eben so stark ins Kontor geschlagen hat, und sonst wäre eben der Automobilbereich in der BMW Group auch deutlich über Vorjahr gewesen. Schon eine interessante Analyse, ja. Aber wir sehen es eben auch, dass die Einbrüche deutlich geringer ausfallen als bei den anderen Herstellern. Interessant jetzt mal drauf zu schauen, wo das herkommt, denn man kann absatzseitig nämlich ganz klar sagen, dass eine der Marken in der BMW Group tatsächlich dort ein bisschen der Garant war. Es ist nicht die BMW Kernmarke, die hat nämlich minus 1,4% verloren. Es ist Mini mit fast 18% Zuwachs in den Absätzen. Mhm. Ist Mini im Prinzip so ein bisschen der Garant eigentlich dafür, dass BMW stabil geblieben ist. Auch BMW M konnte tatsächlich 3,3% zulegen und hat mit 213.000 Fahrzeugen auch einen neuen Rekord aufgestellt. Also da auch offensichtlich weiterhin rege Nachfrage. Und interessant ist vor allem eben auch, wenn man jetzt mal schaut auf die Absatzmärkte, das ist in dem Fall nämlich auch ganz beeindruckend, in China erwartbar minus 12,5%, was die Absätze angeht, aber das konnte man mit einem Plus von 7,3% in Europa und plus 5,6% in Amerika eben wieder wettmachen. Also hier tatsächlich einfach die Analyse, wenn man mal BMW in dem Fall analysiert, man hat es geschafft, eben stabil zu bleiben, deutlich stabiler als die Konkurrenz zu bleiben. Die Einbrüche fallen deutlich geringer aus, der Absatz sogar auf dem Vorjahresniveau. Und man hat es hier eben auch geschafft, im Heimatmarkt oder in Märkten, die man womöglich eher als gesättigt betrachtet hätte, tatsächlich noch zuzulegen, um China-Geschäft auszugleichen. Das finde ich schon wirklich ein ganz interessante Erkenntnis, dass das gut funktioniert. Muss an der Stelle, und das ist jetzt letzter Satz dazu, man muss an der Stelle aber auch sagen, auch BMW hat natürlich ein geschmackiges Kostenreduktionsprogramm hinter sich. Also Walter Mertl sagt, insgesamt haben wir durch unsere aktive Steuerung von F&E-Kosten, minus 8,4%, Vertriebs- und Verwaltungskosten, minus 6% und am Ende auch geringeren Investitionen insgesamt, minus 20,1%, insgesamt 2,5 Milliarden Euro Kosten gesenkt. Ja. Also auch hier Kosteneffizienzprogramme im Milliardenbereich, die natürlich dann am Ende dann dazu führen, dass man dieses Ergebnis eben so erzielen konnte, wie man es jetzt getan hat. Aber, Janik, meine Vermutung wäre, dass jetzt BMW zu den Playern, die wir heute gesprochen haben, gehören, die angesichts dieses Jahres, was wir hinter uns haben, nicht furchtbar unzufrieden sein dürften.
Absolut. Also wenn man sich die Autoindustrie momentan als einen Ort vorstellt, in den Blitz und Donner walten und sozusagen die dunklen Wolken eigentlich sehr dicht geworden sind, dann kann man sagen, dass vielleicht BMW an dieser Stelle hier ein kleines Leuchtfeuer gezündet hat und gezeigt hat, dass es auch in schwierigen, widrigen Zeiten, die wir momentan ja nun absolut haben und aus denen wir ja auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht rauskommen werden, doch durchaus robust agieren kann, wie ich finde, auch mit einer relativ konsequenten Strategie und einer relativ klaren Strategie. Das ist ja das, was so ein bisschen im Kontext Volkswagen-Konzern mit Porsche und so weiter ja so ein bisschen das Ergebnis jetzt getrübt hat. Auch bei Mercedes ist das natürlich ein Thema, ne? Also da wurde jetzt ja auch so ein bisschen diese Luxus-Only-Strategie, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen wieder, neigt man sich so ein bisschen davon wieder weg oder will es zumindest auch ein bisschen wieder anders angehen. Auch bei Mercedes war die Strategie nicht immer so ganz eindeutig. Und bei BMW sehe ich da deutlichere Konturen dieser klaren Strategie. Ist vielleicht am Ende, ob man da jetzt immer sagen kann, dass das wirklich einen Einfluss auch auf die Zahlen im letzten Jahr hat, ist natürlich jetzt dahingestellt, aber du hast es ja gerade schon ganz schön dargelegt. Aber Pascal, wir wollen jetzt diese Ergebnisse und was das jetzt alles auch für den Automobilstaat Deutschland eigentlich zu bedeuten hat, auch nochmal ein bisschen einordnen lassen und brauchen jetzt hier an der Stelle, glaube ich, auch nochmal eine richtige qualifizierte Einschätzung.
Wir brauchen aber eine richtige qualifizierte,
nochmal eine, wir brauchen echte eine richtige, Meinung. Eine echte Meinung.
Wir brauchen ein echtes Wissen nochmal.
Eine dritte Meinung, sagen wir mal so, die das Ganze auch nochmal ein bisschen weitergehend einschätzt. Und dafür freue ich mich, dass wir jetzt einmal reinhören können in ein kurzes Interview, das ich führen konnte mit dem Autowirtschaftsexperten Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstandes hier in Hannover. Und dann lass uns doch kurz mal reinhören, was denn Frank Schwope zu den Ergebnissen der deutschen Autoindustrie 2025 gesagt hat. Herr Schwope, herzlich willkommen hier beim Podcast Was mich bewegt.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Schwope, wir haben es gesehen in der vergangenen Woche, Volkswagen, BMW, Mercedes, die haben im vergangenen Jahr so wenig Gewinn gemacht, wie ja quasi seit den Hochzeiten der Corona-Pandemie nicht mehr, genauer gesagt seit 2020 tatsächlich. Wie fällt Ihre aktuelle Diagnose des Patienten deutsche Autoindustrie aus?
Naja, es wird oft schlimmer dargestellt, als es ist. Also Sie haben gerade die Corona-Zeit angesprochen. Das Jahr 2020, also das erste Corona-Jahr, war natürlich eine Katastrophe für alle Hersteller. Aber die Jahre 21 bis 23, teilweise 24, haben die Autohersteller exorbitant hohe Summen verdient. Und wir sehen im Moment auch ein Stück weit Normalisierung. Und wir sehen aber natürlich im Moment auch die massiven Probleme, die aus den USA mit den Zöllen kommen, die aus China mit den neuen Konkurrenten kommen, die durch die geopolitischen Krisen kommen. Also viele Probleme, die auf die Autoindustrie zukommen, aber nichtsdestotrotz haben die Hersteller noch satt verdient und gerade BMW hat, wenn man die Corona-Jahre mal weglässt, operativ mehr verdient als in den Jahren vor Corona. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und auch Mercedes-Benz hat operativ mehr verdient als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Ich hatte es ja mit meinem Podcast-Kollegen Pascal Nagel ja schon erörtert und auch schon aufgezeigt. Wenn wir auf die einzelnen Unternehmen, auf die einzelnen deutschen Autokonzerne schauen, dann sticht natürlich ein Unternehmen bzw. ein OEM da besonders hervor und das ist Porsche, sozusagen im Konstrukt des Volkswagen-Konzerns. Die hat es besonders stark getroffen im vergangenen Jahr. Der Sportwagenbauer drückt mit seinem ja massiven Gewinnrückgang über 90% heftig auf das Gesamtergebnis des Volkswagen-Konzerns. Würden Sie sagen, dass der Strategieschwenk, den Porsche im vergangenen Jahr vorgenommen hat, also wieder stärker Richtung Verbrennungsmotor, ein schwerwiegender Fehler auch für die Zukunft ist?
Sie meinen jetzt den Schwenk hin zum Verbrenner wieder?
Genau.
Das ist momentan natürlich erforderlich, weil Porsche ja schon für viele Käufer sehr wichtig ist, dass man den Motorensound sozusagen hört, ja. Dass man die Technologie bekommt. Porsche ist ein klassischer Sportwagen mit Verbrennungsantrieb, nicht unbedingt ein Elektroantrieb. Da ist es sicherlich schwerer durchzusetzen. Insofern ist der Strategieschwenk zurück. Oder ein Stück weit zurück zum Verbrenner sicherlich sinnvoll, aber ich glaube perspektivisch ab den 2030er Jahren wird man auch bei Porsche nicht um die Elektromobilität rumkommen.
Also Sie würden schon sagen, für das, ich sag mal, den Nischenmarkt des Sportwagens oder des Luxussportwagens in dem Fall, macht es schon Sinn, sich immer noch auch auf die, sage ich mal, gewohnten Antriebspfade zu begeben oder dort zu bleiben. Und auch stark auf, sage ich mal, die Emotionalität des Sportwagens. Und das ist ja für viele Kunden am Ende des Tages ja sicherlich auch durch den Verbrennungsmotor ja gegeben, durch die Geräusche quasi, um es mal ganz platt zu sagen. Also wenn Sie schon sagen, dass man in einem Nischenmarkt schon auch noch bei dem Verbrenner bleiben sollte.
Ja, der Kunde ist König. Was der Kunde will, das verkauft sich am besten. Und Sie haben es gerade schon quasi angesprochen. Natürlich will der Porsche-Kunde den Sound, den echten Sound aus dem Auspuff hören. Und das bedient jetzt Porsche wahrscheinlich ein Stück weit besser mit diesem Strategieschwenk.
Ja, es gibt ja weiterhin auch bei Porsche Elektrofahrzeuge, sondern es gibt ja auch den Plan, da auch weiterzugehen und auch dieses Segment anzubieten. Aber man muss schon sagen, im letzten Jahr eben auch natürlich bedingt durch andere Bedingungen, die für alle Automobilhersteller schwierig waren, natürlich kein gutes Jahr für Porsche gewesen. Und wir müssen abwarten, wie sich da auch die Margen, die sind ja massiv auch gefallen bei Porsche. Das ist ja eigentlich quasi so ein bisschen der Goldesel im im VW-Konzern, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben es gerade auch schon in Ihrer ersten Antwort auch schon ein bisschen angedeutet. Ein OEM, der hat es im letzten Jahr doch deutlich besser gemacht und hat jetzt, wenn man allein auf die Ergebnisse 2025 schaut, ein sehr robustes, sehr solides Ergebnis abgeliefert, und das ist BMW. Wo würden Sie sagen, sind die Münchner momentan besser als die Konkurrenz unterwegs? In welchen Bereichen sind sie vielleicht besser aufgestellt? Ist es vielleicht eine strategische Stringenz, die da durchkommt? Oder vom Modellportfolio, wo würden Sie sagen, ist da sozusagen der Vorteil zu sehen bei BMW momentan?
Ja, es gibt ja dieses Wort Technologieoffenheit, das lange verpönt war, aber auf das BMW durchaus gesetzt hat, zu Recht. Und sie bieten Elektroautos an, sie bieten Verbrenner an, sie können das relativ einfach produzieren in ihren verschiedenen Werken. Und da hat BMW in den letzten Jahren verdammt viel richtig gemacht. Und wir haben ja jetzt letztes Jahr die Vorstellung der neuen Klasse gesehen, auch ein Fahrzeug, das als Elektroauto, aber auch als Verbrenner angeboten werden kann. Ich glaube, ein relativ großer Wurf. Jüngst wurde der neue Dreier BMW vorgestellt. Ich glaube, dass BMW weiterhin gut unterwegs ist im Vergleich zu der Konkurrenz. Und man muss auch sagen, dass BMW in den letzten Jahren wirklich immer sehr unaufgeregt gearbeitet hat, während die anderen viel lamentiert haben. Egal, ob das jetzt um Zölle geht, Strafzölle aus den USA, oder ob das um Strafzahlung für CO2-Ausstoß geht. BMW hat da gar nicht großartig diskutiert. Ja. BMW hat da einfach straight weitergearbeitet, nicht lamentiert wie die anderen deutschen Hersteller.
Das ist tatsächlich das, was ich auch mit Stringenz gemeint habe an der Stelle, die man doch bei BMW deutlich stärker merkt. Das haben wir jetzt auch im Podcast gerade auch nochmal besprochen. Also hier doch deutlich im Vorteil. Natürlich sind alle OEMs da auch durch die Zollproblematik im letzten Jahr betroffen. Das gilt auch für BMW, aber hier hat man doch deutlich besser gearbeitet, beziehungsweise solider, was zumindest die Ergebnisse, die reinen Finanzergebnisse am Ende des Tages betrifft. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die nahe Zukunft schaut, also wenn man guckt zurück bei den Jahresergebnissen auf das Vorjahr natürlich, wie ist es gelaufen, aber gleichzeitig versucht man natürlich auch gewisse Erwartungen zu schüren. Allesamt sind so vorsichtig optimistisch, kann man sagen. Man hat Margenerwartungen, die so langsam wieder in den Normalbereich gehen. Was würden Sie denn sagen jetzt für die nahe Zukunft, fürs restliche Jahr? Was haben Sie da für Erwartungen, wie es weitergeht, auch wenn man sich so die allgemeine politische, geopolitische, wirtschaftspolitische Situation anschaut? Wie geht es da weiter? Und was würden Sie sagen, woran müssen die OEMs jetzt mit Hochdruck arbeiten, damit man so ein bisschen aus diesem kleinen Tal der Tränen oder größeren Tal der Tränen, weil es konsequenterweise ja auch um zum Beispiel Stellenabbau geht, das sind ja wirklich dramatische Themen hier bei den OEMs. Woran müssen Sie arbeiten und was für Erwartungen haben Sie für dieses Jahr?
Ja, es gilt für alle deutschen Hersteller und wahrscheinlich auch alle internationalen Hersteller, permanent an den Strukturen zu arbeiten. Also jedes Jahr natürlich die Strukturen zu überprüfen, ob die noch angemessen sind in Relation zu den Verkaufszahlen. Und die deutschen Hersteller bleiben auch BMW sicherlich Dauerbaustellen irgendwo. Es wird immer wieder Störungen geben. Es wird immer wieder neue Probleme geben. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen mit den amerikanischen Strafzöllen. Sie haben es gerade angesprochen oder angedeutet, die geopolitischen Probleme, die es gibt, jetzt mit dem Krieg im Iran. Das führt natürlich auch zu Verwerfungen. Der Ölpreis geht, naja, vielleicht noch nicht durch die Decke, aber wenn man an den Tankstellen einen Preis von mehr als 2 Euro sieht, führt das natürlich auch zu starken Irritationen. Und seriöse Planungen oder seriöse Erwartungen sollte man, glaube ich, gar nicht haben. Man sollte bereit sein für Krisen jeglicher Art, dass man darauf reagieren kann. Und auch wenn die Margen möglicherweise oder aus heutiger Sicht Ende des Jahres besser sein sollten, sicher kann man sich in Zeiten wie diesen, glaube ich, nie sein. Und es gilt immer, bereit zu sein für irgendwelche Krisen.
Da ist jetzt natürlich die Frage, oder wenn ich das so ein bisschen herauslese, können sich die OEMs oder die Autobauer überhaupt am eigenen Schopfe aus dieser Krise befreien, wenn man sich anschaut, wie viele externe Faktoren es momentan gibt? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, sich da so aufzustellen, dass man das wirklich aus eigener Kraft schafft? Weil ich habe das Gefühl, die äußeren Bedingungen, die externen Faktoren sind momentan so eklatant und so massiv, was den Impact auch auf die Autoindustrie anbelangt, dass man sich da fast gar nicht nur alleine herausarbeiten kann am Ende des Tages.
Na, ich glaube schon, dass die deutschen Hersteller in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie aus eigener Kraft rauskommen. Auch 2009, damals, als die Finanzkrise stattgefunden hat, hätte es keine Abwrackprämie gebraucht, die der Staat dann trotzdem ausgelobt hat in Deutschland. Mhm. Die deutschen Hersteller haben eigentlich die letzten Jahre alle immer wieder recht gut auf Strukturkrisen oder auf Krisen oder Skandale, wie denn dieses Skandal bei VW, reagiert, haben in den letzten Jahren auskömmliche Margen verdient, satte Milliarden Gewinne eingefahren, gerade auch in den Corona-Jahren. Mhm. Die kommen recht gut allein zurecht bisher. Und es gilt, glaube ich, weiterhin, dass die Unternehmen sich stärken und nicht auf den Staat verlassen. Also ich bin kein großer Freund von Interventionen des Staates in Form von Abwrackprämien, in Form von Elektroprämien oder dergleichen. Der Staat soll die Rahmenbedingungen setzen, der soll sich vielleicht um die Ladeinfrastruktur kümmern, aber den Rest haben die deutschen Hersteller in den letzten Jahren durchaus recht gut bewältigt und es wird sicherlich in den nächsten Jahren dazu übergehen, dass es mehr Joint Ventures oder mehr Zusammenarbeit vielleicht auch mit chinesischen Herstellern gibt in der Autoindustrie und natürlich werden auch nicht alle Marken oder alle Konzerne, die wir heute kennen, überleben. Ich meine, es ist nicht zwangsläufig die Deutschen, sondern international wird sicherlich weiter zur Konsolidierung kommen.
Ja, das war das Interview mit, das Kurzinterview mit Frank Schwope. Spannend, wie er das Ganze gesehen hat an der Stelle. Interessante Einordnung nochmal aus dem Blickwinkel eines Automobilwirtschaftsexperten. Ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, Pascal, war auf jeden Fall wieder eine sehr aufschlussreiche Folge und wir werden natürlich weiterhin beobachten, wie sich die Autoindustrie in diesem Jahr, speziell natürlich die deutsche Autoindustrie in diesem Jahr weiterentwickelt, ob es da weiter zu weiteren positiven Leuchtfeuern kommt oder ob sich die dunklen Wolken da noch weiter verdichten und vielleicht schon in der nächsten Woche, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder mit dir zu diskutieren und über die Autoindustrie hierzulande zu sprechen.
So ist es. Bis dahin und ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.